Vielen Dank, Friedemann, für deine Einleitung vorhin, die uns einfach wieder in Erinnerung gerufen hat, wie wichtig es ist, dass wir auf dieses Wort bauen, diesem Wort vertrauen, in diesem Wort wohnen. Gott hat uns ja gesagt, ich versuche euch nicht. Es sind eure eigenen Gedanken, die euch versuchen. Ich war gestern mit einem sehr intelligenten Mensch in Kontakt, arbeitet an seiner Doktorarbeit, hat Physik studiert. Ich bewundere die Menschen, in Mathe war ich nicht so. Also inzwischen habe ich es verstanden, aber hat gedauert. Also so ein richtig intelligenter Mensch, der ist so intelligent, der hat so tolle Gedanken, dass er nicht glauben kann, dass das Gottes Wort ist. Und ganz ehrlich, ich finde es ja ein Drama, was heute in den Schulen gelehrt wird, in den Universitäten, welche Macht der Wissenschaft gegeben wird. Das ist ein großes Drama. Es steht uns im Weg, auf dem Weg, dass wir mehr Menschen das Vertrauen in einen Schöpfer beibringen können. Und wichtig für uns ist es natürlich auch, ja, jetzt kann man sagen, wie glücklich, dass wir doch dieses Wort haben und dem glauben, aber diese Gedanken, unsere Gedanken, die uns verführen, die uns falsche Dinge in den Kopf geben, die sind ja auch bei uns da. Da dürfen wir nicht hochmütig werden, weil ich saß da neben dem und habe ich gedacht, also ich habe es besser. Ja, das ist wieder Stolz. Wir haben es nicht besser. Wir selber sind auch nicht davor sicher, dass irgendwelche menschlichen Gedanken, wir sind ja nicht allein, es gibt den Verführer, der aktiv unter uns ist, der uns Gedanken schickt, der uns miese Gedanken schickt und wir denken, wir sind im Recht. Das ist ja was total Tolles. Wir sind ja im Recht, oder? Ich habe Recht. Das Allerschlimmste. Das, was die Bibel sagt, sei demütig und achte den anderen höher als dich selber und hast du nie Recht. Weil letztlich kannst du nie wirklich beurteilen die Situation des anderen. Und das sollen wir auch gar nicht. Gott sagt, ich bin der Richter, nicht du. Warum sollen wir uns dann so verhalten, was uns nicht ansteht? Ist natürlich brutal schwer, weil wenn du dich im Recht fühlst und so, ist brutal schwer, demütig zu sein und zu sagen, ist auch ein Geschöpf Gottes, ich möchte ihn höher achten als mich selber. Also da können wir ein Leben lang dran arbeiten. Also ich danke dir für diese Einleitung, weil das hat mich gestern so getroffen, habe ich gedacht, genau so ist es, da greift doch der Satan an. Da ist jemand so intelligent, dass er sagt, ich habe das Universum verstanden, da gibt es keinen Gott. Da denke ich, hast nichts verstanden. Aber okay, man darf da nicht hochmütig werden. Aber auf jeden Fall ist es gut, dass wir, das heißt doch glauben. Und also für mich ist es was ganz Tolles. Es ist mir abgenommen zu entscheiden, ob es richtig oder falsch ist, weil Gott mir sagt, das musst du gar nicht. Du bist ein Sünder, du darfst demütig sein, darfst meinem Wort folgen wie ein Kind. Und nimmst Milch zu dir, kriegst festere Nahrung, darfst einfach vertrauen. Und ich sage euch was, das lässt mich so wohlfühlen. Ich muss nicht der Professor sein. Ich muss nicht der sein, der alles kennt. Ich brauche einen bloß sagen, lies die Bibel und bet jeden Tag, wie die Kinder, mach es wie in der Kinderstunde und alles ist gut. Der Herr wird dir Einsicht geben, der Herr wird dich auf dem Weg leiten. Ja, du wirst Fehler machen, weißt du warum? Weil Gott dich erzieht, weil es demütig macht. Wenn wir aber wieder auf die Nase fallen, weil es demütig macht. Also ich habe das schon ein paar Mal erzählt, als ich da zum Glauben gekommen bin. Irriger Meinung war ich da, also jetzt, ich bin in Gottes Hand und jetzt schwebe ich quasi über den Wassern. Also ich kann über Wasser laufen. Bin ich natürlich dann auch untergegangen. Aber so Worte wie Philipper 4,4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wenn ich mich nicht so gefühlt habe, dann habe ich mich Gott nicht nahe gefühlt, weil ich gedacht habe, jetzt stimmt was nicht. Weil ich soll doch, freut euch im Herrn alle Zeit, soll ich doch haben. Es gab da in den 60er Jahren gab es ein Lied, die Älteren unter uns, alle Tage Sonnenschein, ein christliches Lied, alle Tage Sonnenschein. Das hätten wir gern, aber es ist halt nicht alle Tage Sonnenschein, es ist halt nicht so. Und so hat also Christsein ja auch nichts damit zu tun, ja natürlich sollen wir erfüllt sein, aber wir leben halt in dieser Welt. Da denke ich mir, was für ein schönes Beispiel von Jesus. Der hat auch nicht immer gelacht. Der hat auch Sorgen gehabt im Tempel mit diesen Wechslern und mit den Menschen, die nicht nachgefolgt sind. Also der hat ja auch nicht immer nur grinsend durch die Gegend laufen. Also natürlich sollen wir erfüllt sein, aber da müssen wir auch realistisch sein. Wir können auch nicht nur ständig fröhliche Lieder singen, sondern Christsein, das hat was damit zu tun, dass wir unser Leben in all diesen Schattierungen, dass wir es ernst nehmen und dass wir uns, egal welcher Schattengrad da ist, uns in der Hand Gottes fühlen. Das ist Christsein. Also ich sage das deshalb, weil mir das so ging, dass ich mich so weniger Christ gefühlt habe, wenn ich in der Patsche saß. Habe ich mich weniger Christ gefühlt. Und da geht es heute irgendwie darum, dass alles in unserem Leben, die Hochzeiten und die Tiefzeiten, alle haben mit Gott zu tun. Ob es uns gefällt oder nicht, die haben alle mit Gott zu tun. Und es mag sein, dass Gott dich hat stolpern lassen. Und es kann sein, dass das die Liebe Gottes ist, weil er will, dass du eine Erkenntnis hast. Gott hat es ja gesagt, also ich erziehe dich. Also mir hat mal einer dann, als unsere Tochter unterwegs war, den Rat gegeben für die Erziehung, ich soll die Sprüche lesen. Dann habe ich gedacht, also das ist mir zu streng. Also lest mal die Sprüche im Blick auf, wie ihr eure Kinder erziehen soll. Habe ich gedacht, also das ist mir zu streng. Das ist mir zu herb. Das ist mir irgendwie zu hart. Aber das ist... Gott ist da ganz geradlinig. Er ist völlig geradlinig. Und das ganze Leben hat mit Gott zu tun und Erziehung ist nicht immer schön. Und ich habe es gelernt, wie wichtig es ist, dass man Kindern ja, eine Grenze gibt. Das ist wie so wie ein Heißluftballon. Wenn du denen keine Grenze gibst, dann blasen die sonst wohin. Das brauchen die halt. Das ist so, ist ja überall so. Da gibt es doch diese tolle, so tolle Tiersendung, wo Leute mit ihrem Hund nicht zurechtkommen und dann einfach nur lernen, dass der Hund halt auch Grenzen braucht, dass man dem halt aussagen muss, was er darf und was er nicht darf. Und so ist das halt auch. Ja, da erleiden wir etwas und wir fühlen uns Gott fern oder denken auch, dass es mit Gott nichts zu tun hat. Nimm es an, alles hat mit Gott zu tun, alles. Wenn du durch ein tiefes Tal gehst, hat es auch mit Gott zu tun. Und Gott sagt, dass es seine Liebe ist, weil er will, dass dein Glaube gerüttelt, geschüttelt, erprobt, kräftig wird. Und er wird nicht kräftig, indem er dich nur auf der Wolke sitzen lässt. Das ist ja wie ein Sportler, der zu den Olympischen Spielen geht und nur auf dem Sofa sitzt, der wird nie zu den Olympischen Spielen gehen. Er muss sich halt bemühen auf dem Feld und muss etwas tun. Also alles hat mit Gott zu tun. Und das Tolle ist, diese Liebe Gottes, die wird ja nicht weniger, wenn wir durch so ein Tal gehen, sondern wir sind und bleiben Kinder Gottes. Und das ist für mich ein Riesentrost bei den Dingen, wo ich stolpere oder gestrauchelt bin, einfach zu wissen, diese Liebe Gottes ist gleich. Also, ja, okay, ich muss wieder aufstehen und muss den richtigen Weg finden und weitergehen, aber die Liebe Gottes ist ja nicht weniger. Die ist genauso da. Also egal, was in unserem Herzen, in unserem Leben, alles hat vor Gott Platz. Es gehört manchmal sogar, es gehört zu seinem Plan. Und wenn man so sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, das darf man halt dann nicht wirklich missverstehen mit dieser oberflächlichen Freude. Wenn ich im tiefen Tal sitze und weiß, dass trotz des tiefen Tals Gott bei mir ist, dann habe ich meine, das Wort Freude ist ja irgendwie vielleicht irreführend, etwas anderes in mir, was mir Kraft gibt, eine andere Freude, die man dann haben kann. Das ist eine Freude, wo man erleben kann, dass vor Gott einfach alles Platz hat. Klage und Frage und Zweifel. Das habe ich auch am Anfang gedacht. Jetzt, ich darf nicht mehr zweifeln. Also Gottes Wort ist, ich darf nicht mehr zweifeln. Aber das ist schon wichtig, dass wir prüfet alles, das Gute behaltet, dass wir da nicht blind irgendwo sitzen bleiben, sondern das prüfen. Das denke ich wie die Leute, die dem Professor in der Universität zuhören und dann, was der sagt, ist dann Gesetz. Auch das, also prüfet und das Gute behaltet. Und alles hat bei Gott Platz, alles findet bei Gott Raum. Und das führt dann eben zu einer Verbindung, zu einer tiefen Freude, die uns dann trägt, da wo wir es brauchen. Und es hat ja dann nichts zu tun, dass man nur jubelt, herumtanzt. Also heute ist zweite, also es gibt ja wunderbare Lieder, also die so, da möchte man tanzen, so herrlich ist das Halleluja, was wir da fühlen. Aber man kann eben nicht sein ganzes Christenleben Halleluja-mäßig rumtanzen, sondern es geht darum, dass wir etwas, ein Getragensein entwickeln. Da kommt der nächste Bus, der dich streift. Dann musst du nicht hin am Straßenrand sitzen und denken, Gott hat mich verlassen. Also, ich habe das selber erlebt und ich weiß, dass man in dieser Anfechtung steht. Das ist so, wenn wir hier zusammen sind, wir lächeln uns an, wir umarmen, vielleicht nicht vor Corona, also lächeln uns an und sagen, ach, ist das wieder schön, diese Gemeinschaft. Ja, dann ist es so etwas, ja, dann fühlen wir auch, Mensch, der Herr, Halleluja, wie nah war er, er war wieder da. Und dann passierte irgendwas in der Familie irgendwie. Und da denkst du fühlst nicht die gleiche Nähe Gottes, aber der ist dir gleich nah. Und da, wo du in der Patsche sitzt, ist viel wichtiger als hier. Viel wichtiger. Aber das müssen wir trainieren irgendwie. Weil ich glaube, das ist auch ein Angriff Satans. Dass dann, wenn wir so vom Bus gestreift werden, sind wir angreifbar. Dann fühlen wir diese Getragenheit nicht mehr so. Und dann dauert es lange, bis wir aus dem Loch wieder rauskommen. Weil wir so mit uns, mit unserem Schmerz, mit unserer Verletztheit beschäftigt sind. Also zu diesen ganzen Gedanken möchte ich euch den Psalm 69 näher bringen. Psalm 69, ein Psalm Davids vorzusingen. Psalm 69. Also in diesem Psalm, deshalb möchte ich den da anschauen mit euch, da werden eben diese beiden Dinge, diese beiden Seiten, die werden hier betont. Das eine, das Elend, das ja nicht weiter wissen, und auf der anderen Seite das Jubeln und das Loben Gottes. Und ich finde es schön, ja, wir gehen einfach mal durch ein paar Verse von diesem Psalm 69, schauen uns das an, weil es für mich das einfach klar macht, dass in unser Christenleben gehört die Annahme von beidem im Getragensein Gottes. Dass es eben beides gibt, Klage und Dank, Verzweiflung und Anbetung, beides. Singen mit Freude und beten in der Not, dass eben hier ein lebendiger Gott da ist. Also fangen wir mal vorne an, Psalm 69, hier, der erste Abschnitt. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele. Ich versinke im tiefen Schlamm, da kein Grund ist. Ich bin im tiefen Wasser und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiß, das Gesicht vergeht mir, dass ich so lange muss harren auf meinen Gott. Die mich ohne Ursache hassen, der ist mehr, denn ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir unbillig fein sind und mich verderben, sind mächtig. Ich muss bezahlen, dass ich nicht geraubt habe. Soweit mal. Also hier Psalm, ein Beter, der Beter, Er wird bedrängt, ihm werden Dinge vorgeworfen, dass er gestohlen hat, eine Straftat begangen, dass er Unrecht auf sich geladen hat, obwohl er weiß, so war es nicht. Und anstatt, ja, dass das so gesehen wird, die Zahler derer, die ihn da fertig machen wollen, die wird immer größer. Das kennen wir doch aus der Welt. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man zusammenkommt und sagt, hast du gehört? Das heißt nicht, dass das wahr ist, was man gehört hat, aber man hat was total Interessantes gehört. Und sofort sind alle ihre Ohren, ja was? Ja, der und die und da und ganz menschlich, ganz, und vielleicht war das ganz falsch, was da. Und dann, es geht rum wie sonst noch was. Jeder, der was gehört hat, geht dann zu der nächsten Gruppe und sagt, hast du gehört? Ich habe gerade gehört. Und dann geht die Reise nach Jerusalem, geht los mit was immer dann da am Ende raus. Und so geht's dem. Eigentlich hat er das gar nicht gemacht. Aber immer mehr werfen ihm vor. Und seine Verzweiflung wird immer größer. Weil am Ende kannst du das dann gar nicht mehr einfangen. Du kannst gar nicht mehr. Und wenn du dann sagen würdest, stimmt nicht, sagen, naja, das sagt dann ja jeder, oder? Das will ja dann keiner sein. So eine Not ist gar nicht so fern. Das sind Dinge, die uns selber jeden Tag, oder ich fürchte mal, jedem von uns in irgendeiner Art und Weise ist das schon passiert. Ich habe das erlebt im Arbeitsleben, wo einer einfach, ich weiß was ich was, wie das passiert. Ruckzuck wird einer ausgeguckt, der ist ein schwarzes Schaf. Und dann wird da mit über den geredet und dann wird nicht mal mit ihm geredet, wird über ihn geredet, dadurch wird er irgendwie schräg und immer schräger. Der merkt, oh, die mögen dich nicht. Also ich habe das oft erlebt. Leider gibt es natürlich auch im Raum der Familie, dass es da so in der Familie schwarze Schafe gibt. Ja, die jetzt nicht so geglänzt haben und ruckzuck sind die schwarze Schaf. Ruckzuck sind sie ausgegrenzt. Oder was weiß ich. In unserem Umfeld, wo es Ablehnung gibt, wo es Ausgrenzung gibt. Ich denke manchmal, wie grausam können Menschen sein? Bloß weil einer irgend, passt die Nase nicht, oder wie grausam Menschen da sind. Also, ich muss mir das auch manchmal, also muss ich mir das selber sagen. Hört mal, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Und grundsätzlich hat Gott alle lieb. Also der hat sie lieb. Und ich erlaube mir jetzt, weil mir dem seine Nase nicht gefällt, also da muss ich mir an meine Nase fassen. Also was da passiert, wie Menschen an den Rand geschoben werden, nicht gemocht werden, nicht wertgeschätzt, das geht ja noch. Die werden nicht nur nicht gemocht und nicht wertgeschätzt, die werden auch fertig gemacht. Was ein böses Wort über einen anderen tut, das kann man ja gar nicht ermessen. Aber Gott sagt, es wird gerichtet werden, jedes böse Wort, das unser Mund verlassen hat. Also ich denke manchmal, es wäre besser, man redet weniger. Also Gott nimmt es total ernst, was unseren Mund verlässt. Und ich bin auch manchmal entsetzt, dann denke ich, wie muss es in einem Herz aussehen, wenn so ein Wort aus dem Mund kommt? Das müsst ihr mal überlegen. Das ist natürlich gefährlich bei uns. Wir haben so Temperament, wir haben so, sozusagen, der Gaul geht mit mir durch. Ja, da müssen wir echt dran arbeiten. Das ist das Allerschlimmste an den Sachen sind, du kannst sie nicht mehr einfangen. Du kannst sie nicht mehr zurückholen. Du kannst sie nicht mehr zurücknehmen. Wenn es raus ist, ist es raus. Wenn eine Verletzung da ist, ist eine Verletzung da. Also das ist eine große, große, da denke ich immer so, manche sagen, ja, ich bin doch kein Sünder, ich habe keinen ermordet, ich habe nichts gestohlen, so irgendwie. Welche Worte hast du geredet, die du nicht mehr zurückholen kannst? Und meistens redest du ja nicht an den Spiegel hin, sondern irgendeinem anderen. Auch leichtfertig manchmal. Also, da muss man verstehen, dass da auch Verzweiflung entsteht, große Verzweiflung, wenn ein Mensch das trifft. Also interessant, hier in diesem Psalm sind zwei Bilder enthalten, die also bis heute in unserer Sprache da sind, die Luther in seiner so treffenden Übersetzung, also das erste, das Wasser steht mir bis zum Hals, das sagt man doch heute noch. wenn einem wirklich der Job weg und das Haus nicht abbezahlt und das Wasser steht mir bis zum Hals. Und das Zweite, ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also kein Schritt mehr, ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Also interessant, dass das bis heute in unserem Wortschatz ist. Aber zurück zur Not. Also manchmal, wenn man so Menschen in Not sieht, da fällt dann schon mal der Satz, also das kann ich mir kaum noch mit ansehen. Also dass es schon fast körperlich weh tut, das zu sehen, was da für eine Not da ist. So Not, so Elend, so Verzweiflung. Und vielleicht ist es manchmal auch mit einem selber so, im eigenen Leben, dass man an diese Stelle kommt, wo die Not so groß ist, dass man nicht mehr hinsehen kann. Und das ist ja das Allerschlimmste. Ein Mensch, der in dieser Not ist, der muss ja irgendwie mal wieder aufstehen und einen Schritt tun können. Und wenn man sich selber nicht mehr leiden kann, wenn man sich selber nicht mehr anschauen kann, wenn man selber nicht mehr in den Spiegel gucken kann, woher nimmt man dann diese Kraft? Und da ist das Wichtige, dass wir jetzt hier, das sind diese zwei Seiten in diesem Psalm, dass wir da sehen, dass Gott uns immer ansieht. Wir haben ein Ansehen vor Gott. Also, wenn Gott sagt, es gibt nichts, was ich dir nicht vergeben kann, dann egal in welcher Tinte wir sitzen, müssen wir uns das klar machen, dass Gott uns als sein Kind immer noch ansieht. Auch wenn die Menschen uns nicht mehr ansehen, auch wenn wir uns selber nicht mehr ansehen können. Gott sieht dich, egal an welcher Stelle du stehst. Eine tolle Geschichte für mich ht, ihr erinnert euch, wir haben da schon mal drüber geredet, im 1. Mose 16 gibt es die Geschichte von Abraham, Sarai, die kein Kind bekommen konnte. Und dann hat man also als Leihmutter, hat man dann quasi die Hofdame oder egal wie man die nennt, also genommen, dass sie, also die Hagar, dass sie quasi als Leihmutter dieses Kind kriegt. Und das ist der Hagar zu Kopf gestiegen. Also wenn sie jetzt dem großen Abraham ein Kind gebiert und endlich kommt hier ein Nachfolger, ein Stammhalter, war ja sehr wichtig. Und dann ist die der Sarai auf dem Kopf rumgetrampelt. Also die hat sich fehlverhalten, hat sich falsch verhalten. Und dann hat sie gemerkt, oje, oje, jetzt wird's eng. Und ist dann abgehauen, davon gelaufen. Und dann ist ihr ja Gott in Gestalt eines Engels erschienen und hat ihr gesagt, davonlaufen ist keine gute Idee. Also geh zurück. Das finde ich auch ganz interessant. In mancher Situation, in der wir sind, fühlen wir uns dann Gott so fern, dass wir uns gar nicht trauen. Dass wir uns vielleicht nicht trauen, in die Versammlung zu gehen, in die Gemeinde zu gehen, Geschwister zu treffen, weil wir uns so schuldig fühlen oder so fern fühlen. Und so war das mit der Sarai, die ist davongelaufen. Und das ist natürlich ganz gefährlich, weil je weiter du wegrennst, umso schwieriger ist, wieder zurückzugehen. Und der Engel hat ja gesagt, hey, halt, geh zurück. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass wir, das geht doch nicht um unseren Dickschädel, es geht doch nicht um uns. Weshalb leben wir? Ja, wir leben, damit wir Zeugnis geben dürfen für Gott. Wir leben, damit wir ihn finden und dass wir das weitergeben. Dazu leben wir. Wir leben, damit wir anderen Menschen diesen Weg zeigen. Das ist Sinn unseres Lebens. Wir sind Botschafter an Christi Stadt geworden. Das ist unser Zweck. Den erfüllen wir nicht, wenn wir in der Tinte sitzen und davonlaufen und einfach nicht mehr weitermachen. Das ist unser Ego. Das geht doch gar nicht um uns. Um uns geht es doch gar nicht. Es geht um unsere Aufgabe, zurückzugehen, die Aufgabe anzupacken. Darum geht's. Es geht um was Größeres. Es geht darum, Mensch, unsere Nachbarn, viele Leute in Jettingen, in Herrenberg, was weiß ich wo, in deiner Familie, haben es noch nicht erfasst. dass sie vielleicht an dir auch ein Beispiel sehen, dass sie sagen, ach, schau mal, er ist zurückgegangen, hat die höhere Aufgabe angepackt. Das ist wichtig. Und deshalb sagt die Hagar, sagt dann, ja, du bist ein Gott, der mich ansieht. Vor lauter Schuld hat sie gedacht, dass sie sozusagen aus der Hand Gottes gefallen ist. Da kommt ein Engel und sagt, komm, geh zurück. Du bist ein Gott, der mich ansieht. Gott hat mich angesehen. Gott sieht dich an. Immer. Jeden Tag. In jeder Situation. Und weil auch dieser Beter im Psalm 69 das kennt und die Erfahrung gemacht hat, ja, sagt er hier, dieser Gott sieht mich an. Wir haben keinen Gott, der sagt, ah, das kann ich mir nicht mehr länger mit ansehen. Psst. So sind wir, so sind wir. Da passiert irgendwas, sondern der ist unten durch. Also was ich in Familien gesehen habe und erlebt habe mit dem Thema Erbe, wo Menschen dann jahrzehntelang sich aus dem Weg gehen. Von der Ferne, da ist die Tante Erna, schnell auf die andere Straßenseite, damit man, also was, entsetzlich, wie der Mensch angreifbar ist, solche Dinge zu tun. Aber Gott schaut nicht weg. Gott schaut nicht weg, sondern er schaut hin. Das ist seine Zuwendung. Vor Gott hat auch der, der in der Patsche sitzt, hat er Respekt und Würde. Er bleibt Kind Gottes, sein Geschöpf. Es bleibt da, weil er Gottes Geschöpf ist. Und weil Gott ein Ansehen schenkt. Und das dürfen wir uns dann zurufen, auch wenn wir in der Patsche sitzen, dürfen wir uns zurufen, völlig wurscht, was die Welt jetzt drumherum. Wir haben ein Ansehen vor Gott. Gott sieht dich an. Gott will dich in seiner Nähe. Gott will, dass du auf seinem Weg weitergehst, auch wenn du gestrauchelt warst. Und das, diese Gewissheit, die schenkt diese andere Art von Freude, von der ich vorhin geredet habe. Das ist eine andere Art von Freude. Kein Jubeln, kein Halleluja singen. Aber das schenkt etwas, das dir keiner rauben kann. Das Tolle ist ja, der Mensch kann nicht trauen. Der fällt um und dann stimmt auch nicht, was er gesagt hat. Wenn Gott etwas gesagt hat, dann stimmt's. Und dem kannst du vertrauen. Gott ist unverrückbar. So wie der Friedemann gesagt hat, mein Wort ist ewig. Dem kannst du glauben. Wenn der sagt, ich sehe dich, dann sieht er dich. Und das ist schön. Jetzt den nächsten Abschnitt hier im Psalm 69 ab Vers 6. Gott, du weißt meine Torheit und meine Schulden sind dir nicht verborgen. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die dein Harren, Herr Zebaoth. Lass nicht schamrot werden an mir, die dich suchen, Gott Israel. Denn um deinetwillen trage ich Schmach und mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd worden meinen Brüdern und unbekannt meiner Mutter Kinder, denn ich eiferte mich schier zu Tode um dein Haus, und die Schmach derer, die dich schmähen, fallen auf mich. Ich weine und faste bitterlich, und man spottet meiner dazu. Ich habe meinen Sack angezogen, aber sie treiben das Gespött daraus. Die im Tor sitzen, waschen vor mir, und in den Zechen singet man von mir. Ganz anders jetzt die zweite Strophe. In der ersten Strophe hat der Beter ja gesagt, also eigentlich habe ich nichts gemacht und diese Vorwürfe trotzdem, also sozusagen unberechtigte Vorwürfe, prasseln auf mich nieder, aber es wird da erkennbar, dass er schon weiß, das habe ich nicht gemacht, der hat Rückgrat. Er sagt, okay, das sind Vorwürfe, aber die stimmen nicht. Aber hier jetzt, in diesem zweiten Teil, kommt ein anderer Ton. Er sagt also, natürlich, lebendiger Gott, kennst du mich. Das ist auch für mich was total Spannendes, dass manche Menschen irgendwie, ich meine, Menschen können Menschen hinters Licht führen oder so tun, als ob, und dann merkt man es vielleicht nicht. Und und aber viele Menschen verhalten sich dann so, als ob man das bei Gott genauso machen könnte. Ich meine, du kannst vor Gott nichts verbergen. Ich meine, der sieht in dein Herz, der sieht deine Gedanken. Du kannst nichts verbergen. Und das sagt er hier. Aber natürlich, also er sagt, das war ich zwar nicht, aber jetzt hat er Selbsterkenntnis, sagt, aber natürlich, lebendiger Gott, ich meine, du kennst mich. Du kennst mich wirklich. Natürlich weißt du, was mein Leben ist und dass da nicht alles Gold ist, was glänzt, dass ich begrenzt bin. Natürlich gibt es auch in meinem Leben Fehler, Torheit, Dinge, die einfach dumm gelaufen sind. Das ist manchmal, man rutscht manchmal in eine Sache rein, wo man hinter sagt, wie konnte mir das passieren? Man rutscht da einfach mit rein, die ich dann dumm gemacht habe, wo ich dann hinterher sage, das war wirklich dumm. Und so sagt er, natürlich gibt es in meinem Leben auch Schuld. Dinge sind nicht so gelaufen, wie sie denn laufen müssen. Und ich habe Dinge getan, die hätte ich halt besser nicht getan. Und das heißt hier, das was Sie hier sehen, ist, dass man bei dem Ganzen halt auch realistisch bleiben muss. Andere machen Fehler, aber wir sind keine Heilige, wir machen auch Fehler. Da muss man realistisch bleiben. Das muss man auch aus dem Blick Gottes sehen. Man kann äußerlich natürlich vieles so irgendwie so scheinen lassen, aber Gott sieht dein Herz. Er sieht dich. Und er sieht, hier dieser Beter sagt uns, ja, sieht seine eigene Begrenztheit und sieht, dass unser Leben ist bruchstückhaft. So ist es halt. Deshalb sagt die Bibel auch, wir alle sind Sünder. Wir sind allzumal Sünder. Alle. Und das macht demütigend, das ist gut. Und da fühle ich mich manchmal nicht so ganz wohl bei manchen Liedern, die gesungen werden, wo gesungen wird, Herr, ich gebe dir alles. Ich bin immer für dich da und nie verlasse ich dich. Es macht mich vorsichtig, weil also das stimmt einfach nicht. Es ist weder alles, noch nie, noch immer. Das ist so wie 100% reines Gold gibt es halt nicht. Und so ist es halt, das ist ganz gefährlich. Ja, da müssen wir realistisch bleiben. Es ist ein Ziel, aber wir sind allzumal Sünder. Und es soll demütig machen. Und dieser Beter hier weiß es, dass sein Leben, das ist begrenzt, das ist fehlerhaft, das ist bruchstückhaft. Ja, und in dieser Begrenztheit, ja, hält er sich Gott hin und sagt, ja, du bist mein Richter, schau das an. Ja, mache ich mal Werbung für den Donnerstag, bist mein Richter. Der Friedemann macht eine ganz tolle Bibelarbeit, wo es auch um den Richterstuhl Gottes, um diese Dinge geht. Und das finde ich sehr heilsam und sehr lehrreich, das zu wissen. Heilsam in der Hinsicht, das vergessen wir manchmal, dass einfach alles, was wir tun, vor den Richterstuhl kommt. Ist nicht einfach dann so vorbei, sondern vor Gott wird es angeschaut. Das finde ich sehr heilsam. Das vergessen wir dann vielleicht manchmal. Ich meine, es ist schön zu sagen, ja, ich bin ja bekehrt, aber es wird auch einen Richterstuhl geben. Es wird Lob und Tadel geben. Also Donnerstag, tolle Sache, sehr empfehlenswert. Also, und hier, der Beter spricht hier auch in Bildern. Also er redet jetzt davon, dass da Leute im Tor sitzen, die über ihn schlecht reden. Und es war damals so, jedes Dorf, jede kleine Stadt, die hatte ein Tor in der Stadtmauer. Und die Entscheidungen, die Gerichtsverhandlungen, die fanden da in diesen Toren, sind die Ältesten des Dorfes zusammengekommen und haben Recht gesprochen. Natürlich haben nicht nur Recht gesprochen, das stelle ich mir so vor, die kommen zusammen, um Recht zu sprechen, und da wurde halt dann auch viel gesprochen. Da wurde auch viel geredet. Also das ist eine völlig falsche Behauptung, dass viele sagen, also dass Frauen besonders gerne reden. Also gestern habe ich festgestellt, Männer reden auch brutal gern. Also das kann man jetzt nicht nur bei den Frauen lassen. Also auf jeden Fall hier der Beter in dieser Stelle, der sagt, also in diesen Toren, da sitzen die Leute und die reden über mich. Und die reden schlecht über mich, die verurteilen mich, die machen mich fertig. Das ist das Allerschlimmste. Das sind diese Selbsterwählten, die was zu sagen haben, die sind auch nicht frei davon, dass sie Falsches tun und Falsches sagen. Und das passiert hier. Und das kennen wir auch, dass, ja, dass Leute, denen man es nicht zugetraut hat, vielleicht uns verurteilen. Für das, was wir sagen, unsere Haltung, unser Lebensstil, wie wir leben und so weiter. Wo wir dann merken, ja, das ist Unrecht, das stimmt auch nicht. Oder muss man auch nicht. Und der Beter sagt jetzt also, nicht die Leute im Tor sprechen recht, sondern worum es wirklich geht, ist, was du sagst. Das fällt uns halt schwer. Also wenn 100 Leute um uns rum auf uns zeigen und uns mit Dreck bewerfen, es fällt dann schwer, dann zu sagen, das kratzt mich nicht. Es wird mal das Gericht kommen und dann, was da gesprochen wird, das, darum geht's. Wie Gott mich ansieht, darum geht's. Es fällt halt schwer. Wir möchten halt gerne von Menschen gemocht werden. Das möchten wir halt gern. Ich will halt gern, dass alle lächeln, wenn sie uns sehen. Und es ist halt leider im Leben nicht so. Es ist oft gerade das Gegenteil so, dass man da enttäuscht wird. Aber deshalb dieser Psalm. Und da spricht er uns zu, sagt, komm, denk daran, was wirklich zählt. Und das, was wirklich zählt, ist, ja, dass Gott dich anschaut. Dein Leben, auch mit deinen Bruchstücken. Ja, dass Gott ist der Grund für meine Hoffnung und meine Freude. Es gibt hier zwei Verse hier, die erklären, weshalb er jetzt den Mut hat, sich vor Gott auszubreiten. Das ist der Vers 14 und der Vers 17. Vers 14 heißt es, ich aber bete, Herr, zu dir, zur angenehmen Zeit, Gott, durch deine große Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Vers 17, erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich, wende dich mir zu nach deiner großen Barmherzigkeit. Also, die zwei Dinge, die ihm hier helfen, sich so zu fühlen, ist, dass er sich klar über Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit ist. Also für mich, eines der plastischsten Beispiele für Gottes Güte und Barmherzigkeit ist, als Jesus ans Kreuz geschlagen wird und neben ihm ein Verbrecher oder Mörder und der am Kreuz ja, die Vergebung erhält und Jesus sagt, du wirst heute mit mir noch im Paradies sein. Was für eine Güte Gottes, sodass wir... Also es gibt nichts, was Gottes Güte und Barmherzigkeit nicht tragen kann. Nichts. Nichts kann dich reißen aus dieser Güte, aus der Liebe Gottes. Nichts. Römerbrief. Und das ist doch, und das sieht der Beter und ich finde, das sollen wir sehen. Da müssen wir uns ein bisschen unabhängiger machen vom Geschwätz und von dem schmutzige Wäsche waschen, das vielleicht passiert in unserem Leben. Müssen wir uns unabhängiger machen. Sagen, woraus wirklich drauf ankommt, wie sieht Gott dich? Und er sieht dich in Güte und Barmherzigkeit. Jeden Tag neu, Güte und Barmherzigkeit. Und deshalb kann er so beten, deshalb kann er so vor Gott treten. Und das ist diese Grunderfahrung, dass Gott ein treuer Gott ist, ein echter, ein wahrhaftiger Gott ist, der das Werk seiner Hände nicht loslässt. Und du bist das Werk seiner Hände. Jeder einzelne Mensch, den lässt er nicht los. Und Gott sieht hin, er gibt Ansehen, er hört hin. Warum? Weil er gnädig, barmherzig und gütig und voller Liebe ist. Und das haben wir gesehen, das hat er bewiesen, das ist jetzt nicht einfach nur so hingesagt, sondern Titus 2 lesen wir, es erschien die Menschenfreundlichkeit Gottes in Jesu. Die Menschenfreundlichkeit Gottes. Die Freundlichkeit zu dir, zu mir, zu uns, hat seinen Sohn ans Kreuz gehängt für dich, sodass diese Vergebung, diese Gnade da sein kann. Diese Gewissheit da sein kann. Diese Heilsgewissheit, dass nichts uns aus der Hand reißen kann. Das ist so die Freude, die der im Kopf hatte, nicht das Jubilieren. Diese Freude, also zu sagen, es gibt kein Tal, das so tief ist, dass ich nicht darüber gehen kann mit dieser Gewissheit, Gottes Hand ist da, gibt nichts. Und deshalb vertraut hier der Beter, können wir vertrauen, können wir Gott vertrauen, können wir unsere Not ihm klagen. Und es sind ja diese ganzen Psalmen, die meisten Psalmen sind Klagepsalmen. Also wenn ihr Psalm lest, ist schon manchmal schon herb. Da wird über Not, Verzweiflung und ja, Klagepsalm. Ja, aber das heißt, du hast auch das Recht, du darfst auch. Die Bibel sagt sogar, du darfst sogar zu Gott schreien in deiner Not. Schrei in deiner Not. Da musst du nicht zurückhalten. Das ist okay. Du bist doch sein Geschöpf, der weiß, was in deinem Herzen ist. Dann schrei es halt raus, deine Not. Und diese ganzen Psalmbeter, die breiten das alles, deshalb gibt es so viele Klagepsalmen, ja, weil sie wissen, dass dieser Gott barmherzig und gütig ist und dieser Gott uns aus dem Staub heben kann und mich weitertragen. Dieser Gott, der geht weiter. Dieser Gott verachtet mich nicht, wie vielleicht Menschen es tun, sondern er ist Grund für meine Hoffnung und für meine Freude. Jetzt ein vierter Abschnitt, Vers 31. Ich will den Namen Gottes loben mit meinem Lied. Ich will ihn hoch ehren mit Dank. Das wird dem Herrn Bass gefallen, denn ein Stier, der Hörner und Klauen hat. Die Elenden sehen und freuen sich und die Gott suchen, denen wird das Herz leben. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Der Psalm ist geprägt jetzt hier. Merkt mal, jetzt kommt ein Umschwung. Bisher war es trüb, jetzt kommt ein Umschwung. Jetzt kommt's zum Dank. Das ist ja Gott auch sehr wichtig. Wir singen ja, unser Herz, das sei voll Jubel, voll Dank. Manchmal, wenn wir in der Tinte sitzen, vergessen wir danach zu schauen, wofür wir dankbar sein dürfen. Ich finde es auch schön in diesem Psalm, der bleibt nicht in seinem Elend und sagt, ja Gott ist gnädig, aber ich sitze in der Patsche, sondern es dreht sich hier. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Nachfolge, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir in diesem Loch sitzen, wenn wir in diesem Trübsal sitzen, wenn wir da sind, dass wir darüber nachdenken, wofür habe ich trotzdem Gott zu danken. Weil es einen großen Unterschied dann macht, wie wir weitergehen. Wenn wir auch diese Seite sehen, dass in alledem, als ich im Krankenhaus war, habe ich gedacht, also wie viel Zeit ich jetzt zum Beten habe, kann kein Buch halten, aber wie viel Zeit ich zu, also dass man da trotzdem schaut, wofür kann ich danken, egal in dieser Situation, immer noch. Und und es spendet Trost. Und hier, er spendet Trost, indem er uns diesen Dank vor Augen hält. Und manchmal ist es so, dass das, was weiterhilft, manches muss von außen kommen. Deshalb manchmal ist es auch wichtig, wenn wir einem anderen Menschen Fürbitte, für ihn beten. Ja, ihm etwas Trost zusprechen, dass es uns zugesprochen wird. Sodass wir uns daran freuen können, dass denen, die Gott suchen, dass daran ihr Herz aufgeht. Und so wird einem in diesem Psalm wird zugesungen, dieser Gott, der sieht dich an, er würdigt dich. Sodass wir, es ist ja auch wichtig, dass wir als Menschen, dass wir so einen Kern haben, dass wir diese Würde in uns spüren. Wenn Gott dich als würdig ansieht, dann hast du Würde. Und es ist schön in vielen Liedern, darum ist gut, dass wir solche Lieder singen, die das in uns stark machen. Aber dass wir natürlich jetzt nicht einfach so ein Halleluja drüber singen, sondern es ist eben beides. Ist okay. Wenn die Not da ist, dann kann man nicht einfach Halleluja singen. Aber in dieser Not ist Gott auch da. Genauso wie er da ist, wenn wir Halleluja singen. Und so kommt es darauf an, dass wir dieses Spannungsfeld, dass wir uns darin zurechtfinden. Lob und Klage. Das heißt, dass wir Gottes Gegenwart spüren, beim Halleluja und auch vielleicht, wenn wir im Leid sind, wenn wir in der Trauer sind, wenn Verlust da ist. Und die Freude am Leben, die schließt ja nicht aus, dass wir ein Herz haben für den, der vielleicht in einer anderen Situation ist. Aber da hilft wieder, wenn unser Ziel ist, den anderen höher achten als uns selbst, wenn wir gerade auf der Wolke sitzen und Halleluja singen, dass wir trotzdem ein Auge, ein Ohr, eine Sensibilität haben für einen anderen Menschen, der vielleicht da nicht sitzt. Aber das schließt sich ja nicht aus. Beides gehört zusammen. Und weil es so ist, dass wir alles vor Gott bringen können. Er hört uns, er ist mit uns und er schenkt uns diese besondere Art, ja, der Gewissheit, der Freude, die uns eben trägt, ob wir in Freude sind oder in Leid. Und das spricht uns dieser Psalm 69 so lebendig zu. Amen. Und ich bete noch. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir sind manchmal blind, wir sind manchmal verirrt, manchmal ja, sind unsere menschlichen Gedanken einfach stark und ja, wir verhuddeln uns in uns selber. Ja, Vater, wir danken dir für dein klares Wort, für dein deutliches Wort. Und auch heute Morgen aus diesem Psalm, ja, wir danken dir dafür, dass wir Trost darin sehen, ja, dass es Leid und Elend gibt, aber du bei uns bist. Und dass es auch Freude gibt und du bei uns bist. Ja, dass in diesem Leben du uns nie von der Hand lässt. Dafür danken wir dir. Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst in unserem Miteinander. Dass wir da auch diese beiden Seiten leben lassen, dass wir feinfühlig sind, dass wir Trost schenken, dass wir andere Menschen aufrichten helfen, ja, und dass wir an deiner Aufgabe arbeiten. Vater, wir bitten um deinen Segen für diese Gemeinschaft, für einen jeden heute Morgen. Wir bitten um den Segen für diese Gemeinde. Ja, hilf, dass wir Werkzeug sein dürfen für die Aufgabe, die du uns an jeden gegeben hast. Amen.